In der Öffentlichkeit kriegen wir immer wieder mit, wie Personen ja, verbal eigentlich zerrissen werden, wenn vielleicht irgendwie wieder ein Skandal war oder aber wenn es gewissen Leuten oder gewissen Medien nicht passt, vielleicht was gesagt wurde, ob das jetzt irgendwelche Präsidenten sind oder politische Parteien oder was auch immer. Ich denke, ihr habt da selber auch irgendwas im Kopf. Ja, und das ist manchmal gerechtfertigt, manchmal vielleicht auch nicht, je nach Standpunkt. Wenn man in der Öffentlichkeit steht, dann muss man wirklich ganz schön aufpassen, was man sagt, wie man lebt. Einfach, was andere von einem mitkriegen. Muss man ständig auf der Hut sein. Wie viel mehr müssen Christen ein vorbildhaftes Leben gegenüber einer feindlich gesinnten Welt haben, einer Welt, die vielleicht nur nach Fehltritten manchmal sucht. Weil uns geht es nicht einfach nur um unsere eigene Ehre oder vielleicht die Ehre von unserem Land, sondern es geht um die Ehre Gottes. Wenn jemand sagt, er ist Christ, dann spielt er automatisch mit der Ehre Gottes, auch gegenüber anderen. Und wir als Gemeinde, wir sind die Öffentlichkeit Gottes. Ja, durch uns zeigt sich Gott dieser Welt. Deswegen ist es hier umso wichtiger, vorbildhaft auch zu leben. Darum geht es im nächsten Abschnitt im Titusbrief. In unserer Predigtreihe sind wir da jetzt mittlerweile in Kapitel 2 angekommen, haben das erste Kapitel schon durch und kommen jetzt heute zum zweiten Kapitel, die ersten 8 Verse. Ich lese es uns aber trotzdem einmal komplett vor. Titus Kapitel 2. Schreibt der Paulus zu Titus: Du aber rede, was der gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein, indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst. In der Lehre beweise Unverdorbenheit, würdigen Ernst, gesunde, unanfechtbare Rede, damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Die Sklaven ermahne, ihren eigenen Herren sich in allem unterzuordnen, sich wohlgefällig zu machen, nicht zu widersprechen, nichts zu unterschlagen, sondern allen gute Treue zu erweisen, damit sie die Lehre unseres Rettergottes in allem zieren. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Dies rede und ermahne und überführe mit allem Nachdruck: Niemand soll dich verachten. Ich will noch beten. Herr, wenn wir das jetzt uns diesen Text anschauen und auch diesen Text lehren wollen, ermahnen wollen damit, dann schenk du es bitte, Herr, dass wir, dass jeder Einzelne von uns dadurch wirklich so verändert wird, dass es das widerspiegelt hier, was in dem Text steht. Ja, sodass du nicht gelästert, sondern im Gegenteil, dass du geehrt wirst. Dass du durch unser Leben ja groß gemacht wirst in dieser gottlosen Welt. O Herr, da wirk du jetzt bitte durch deinen guten Geist an uns allen. Danke dafür. Amen. In den ersten 8 Versen geht es um eine vorbildhafte Lebensweise, damit Gott nicht verlästert wird. Eine vorbildhafte Lebensweise, damit Gott nicht verlästert wird. Und es geht zuerst um Männer und dann um Frauen. Ja, relativ einfach. Ich will vorher aber noch, also als ersten Punkt, bevor wir dann zweitens die Männer und drittens die Frauen anschauen, will ich als ersten Punkt uns noch auf Vers 11 und 12 die Motivation zeigen. Ja, das ist eigentlich ein großer Abschnitt, ja, das ganze Kapitel. Und rein einfach, dass es nicht zu viel wird, habe ich es aufgeteilt, will deswegen aber den Sinn auch des ganzen Abschnittes euch zeigen und deswegen auch in der Predigt jetzt schon auch auf dann die nächste Predigt mit vorgreifen. Einfach, dass wir das schon mal im Hinterkopf haben, wenn es jetzt darum geht, okay, wir sollen vorbildhaft leben und sollen das tun und jenes tun. Was ist die Motivation dahinter? Das wollen wir uns gleich als erstes anschauen. Ganz kurz aber nochmal zu Kapitel 1. Einfach so eine Wiederholung. Unser Text heute beginnt ja mit du aber. Ja, kommt ein aber und aber ist ja im Normalfall einfach ein Kontrast. In dem Fall ein Kontrast zu dem, was davor gesagt wurde, nämlich in Vers 10 bis 16 hatten wir es von den Irrlehrern. Ja, die Irrlehrer, die dort so in dem Gemeindeumfeld grassiert sind mit falschen Lehren. Und jetzt sagte Paulus zu ihm, du aber rede. Ja, der Titus, der soll jetzt auch reden, der soll auch lehren, wie es die Irrlehrer gemacht haben. Allerdings jetzt nicht, was sich nicht geziemt, ja, Vers 11 hat es von den Irrlehrern geheißen, sie reden, was sich nicht geziemt, sondern der Titus soll reden, was sich ziemt. Nämlich das, was der gesunden Lehre widerspricht. Und nochmal im Abschnitt vor den Irrlehrern, im Abschnitt von den Ältesten, hat man ja in Kapitel 1, Vers 9 gesehen, okay, was ist die gesunde Lehre? Gesunde Lehre, sie kommt aus dem zuverlässigen Wort Gottes. Hier aus der Bibel, hier haben wir die gesunde Lehre. Und davon soll man reden, nicht von irgendwelchen anderen Dingen. Und das sollte der Titus jetzt machen, deswegen hat Paulus ihn auf Kreta geschickt. Und das Ganze, ja, was wir jetzt hier schon gelesen haben in der Aufzählung, ja, die alten Männer des, die jungen Männer des, die alten Frauen so und so, das ziemt sich nämlich, das gehört sich, wenn man zu Christus gehört. Das sind Dinge, die sich ziemen, die gehören sich. Schon ein paar Jahre her hat ein Bekannter von mir einen neuen Firmenwagen bekommen. Und er hat sich ein bisschen dagegen gewehrt. Ja, es war so ein bonziger Daimler und er wollte gar kein so ein bonziges Auto fahren, das er dann auch noch, weil er es privat auch genutzt hat, auch noch so teuer versteuern musste. War gar nicht so sein Anliegen, aber es ging nicht. In dieser Firma, in dieser Position, die er hatte, da gab es nur dicke Daimler. Das war der Firma wichtig, ja, das war Prestige für die Firma. Unsere Leute fahren mit dicken Autos, weil wir sind eine gute Firma. Wenn man für diese Firma arbeitet, dann ziemt es sich so zu verhalten oder halt so aufzutreten. Wie viel mehr für Kinder Gottes, die Repräsentanten Gottes sind, nicht von irgendeiner Firma, von Gott Repräsentanten. Und dann auch nicht irgendwie mit Autos, ja, sondern mit einer vorbildhaften Lebensweise. Damit sind wir Repräsentanten von Gott, mit einer vorbildhaften Lebensweise. Und bevor wir uns die anschauen, gucken wir kurz in Vers 11 und 12, schauen uns die Motivation an. Denn Gott fordert uns in der Bibel viel auf, irgendwelche Dinge zu tun oder auch andere zu lassen. Ja, Gott sagt, wie wir leben sollen. Dass wir gute Werke tun sollen, dass wir nach seiner Ethik, nach seiner Vorstellung leben sollen. Und sagt da manches allgemein, manches auch sehr detailliert, wie Kinder Gottes leben sollen. Aber, und das ist der Unterschied zum Gesetz, im Evangelium gibt er uns immer eine Motivation mit. Zeigt uns immer, warum das Ganze. Ja? Im Gesetz gibt es auch eine Motivation mit tu, dann wirst du leben. Das war ich merken, okay, wir können es gar nicht, also können wir eigentlich auch nicht leben. Aber im Evangelium gibt uns Gott auch immer eine Motivation mit und die heißt nicht, tu das Ganze, dass du leben wirst oder dass du vor Gott angenehm bist, sondern eine, die wir uns jetzt gleich anschauen, eine Motivation. Denn Gott fordert es nicht einfach nur wie ein Diktator ein, so zu leben. Ich meine, eigentlich er wäre der Einzige, der das Recht dazu hätte und das auch, ja, dürfte und voll in Ordnung wäre. Aber so macht es nicht, sondern er hilft als ein guter Vater, dass wir so leben, wie es ihm gefällt. Indem er uns nämlich als Motivation Vers 11 und Vers 12 mitgibt. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Die Gnade Gottes ist erschienen, damit wir so und so leben. Das ist der Antrieb für eine vorbildhafte Lebensweise. Die Gnade Gottes ist erschienen. Wir haben in Kapitel 1 schon so ein paar Charaktereigenschaften kennengelernt, wie ein Kind Gottes sein soll, ja, beziehungsweise aber so auch moralische Aufforderungen gesehen. Und hier in Kapitel 2 kommen jetzt wieder welche. Aber selbst, also wir haben wirklich, ja, wie man sagen könnte, so einen praxisorientierten Brief, ja. Wie soll das sein? Das war ein bisschen so das Heikle bei den Kretern, ja, wir haben es ja schon gehört, so von diesem netten Zitat über sie, ja, das sind immer Lügner, böse, wilde Tiere, faule Bäuche, also die haben das ein bisschen gebraucht, dass man ihnen sagt, hey, so und so nicht. Aber in diesem praxisorientierten Brief gibt uns Gott jetzt mit, warum sollen wir so leben? Denn die Gnade Gottes ist erschienen. Wegen der Gnade Gottes sollte Titus jetzt die Kreta-Aufforderung auch entsprechend dieser Gnade dann zu leben. Und deswegen sind auch wir heute als Christen dazu aufgefordert, so zu leben. Und nicht anders. Uns nicht uns das selber ausdenken. Weil Jesus Christus erschienen ist. Ja, er als die Gnade Gottes ist erschienen. Und er hat uns Gnade gebracht, wo wir Strafe verdient hätten. Er hat Frieden geschaffen, wo wir Zorn verdient haben. Er bringt Freude, wo wir eigentlich nur Zähne klappern haben sollten. Er hat uns ewige Hoffnung gebracht, wo wir ewige Verzweiflung bekommen würden. Er hat uns jeden geistlichen Segen gebracht, wo wir den Fluch verdient haben. Dort am Kreuz, als er Gottes Strafe und Gottes Zorn ertragen hat für uns und wo er dem Zähneklappern und der Verzweiflung ausgesetzt war, weil er an unserer Stelle verflucht wurde, aus Gnade für uns. Da ist uns die Gnade erschienen in ihm. Und deswegen, lass doch auch uns so leben, wie es ihm gefällt, dass er nicht verlästert wird, sondern dass er durch unseren Lebensstil auch in dieser Welt gesehen wird. Und selbst dann, wenn keiner zuschaut, einfach nur, weil es Gott gefällt. Glaube führt nämlich immer zu einer Gottesfurcht und zu einer Veränderung. Glaube bleibt nicht bei der Bekehrung stehen. Es geht weiter. Das ist die Motivation. Die Gnade Gottes ist erschienen und die Gnade unterweist uns. Sie lehrt uns. Nicht dieses Gebot, das hier steht, ja, du sollst vorbildhaft sein und so weiter. Nicht das lehrt uns. Das sagt uns nur das Wie. Aber dass es kommt und warum, das kommt aus der Gnade. Weil er es uns alle schon geschenkt hat. Vor diesen Vers 11 und 12 kommen Punkte für drei verschiedene Gruppen. Für Männer, für Frauen und für Sklaven. Viele von diesen Punkten haben wir schon in Kapitel 1 uns angeschaut, nämlich aus der Liste für Älteste. Deswegen habe ich damals gesagt, als ich darüber gepredigt habe, so wie es hier über Älteste steht, ist es das Ziel für jeden Christen. Ja, nur mit dem Unterschied, dass es bei Ältesten jetzt schon so sein soll und wer eben kein Ältester ist, der hat noch 2-3 Tage Zeit, bis es dann auch so bei ihm ist, okay? Also daher kommt es, weil wir jetzt viel hier wiedersehen und deswegen müssen wir jetzt auch gar nicht mehr ganz so detailliert drauf eingehen. Aber so ein paar Schwerpunkte werden hier jeweils genannt. Ja, so für jede Gruppe, also Mann, Frau, und dann geht es ja jeweils noch um eher älter und eher jünger. Also für jede Gruppe legt Gott vielleicht ein bisschen speziell den Finger in die Wunde. Heißt nicht, dass es bei jedem ganz genauso ist, aber ich denke, das sind Tendenzen erkennbar. Dinge, die für diese Gruppe auch besonders wichtig sind oder wo Gefahren sind. Und da legt Gott den Finger in die Wunde, indem er den verschiedenen Altersgruppen ihre Schwächen auch aufzeigt. Und er beginnt beides mal mit den Älteren, ja, die, wenn sie eben auch schon länger im Glauben sind, natürlich auch in der Heiligung schon weiter sein sollten und auch hoffentlich sind, da beginnt er jeweils. Aber auch da wieder, wie bei den Merkmalen für Älteste, lehn dich nicht zurück, wenn es gerade vielleicht nicht deine Altersgruppe oder dein Geschlecht betrifft. Weil entweder wirst auch du mal alt und dann betrifft es dich genauso, oder du sollst vielleicht auch Jüngere lehren, die vielleicht noch heiraten wollen und auch mal mit dem anderen Geschlecht dann noch was zu tun haben. Ja, und dann, oder du vielleicht sogar selber heiraten willst, ja, dann ist auch gut zu wissen, okay, beim anderen Geschlecht, was ist da so los? Generell das mal einfach wissen, okay, was sind gute Merkmale, egal in welchem Alter. Und trotzdem, es betrifft auch jeweils alle anderen. Werden wir gleich noch sehen. Das sind nur Dinge, die, ich sag mal so, meistens dafür noch relevanter sind. Beginnen wir, wie der Text beginnt, mit den Männern. Was ist Gott gefällige Männlichkeit? Ja, nicht jetzt mal aus der ganzen Bibel, da gibt es sicherlich noch mehr, aber ein Aspekt jetzt hier aus dem Titusbrief, was Gott gefällige Männlichkeit auch ist. Das sind die Verse 2 und 6 bis 8. Beginnen wir mit 2, mit den alten Männern. Da heißt es, ja, du rede, was die gesunden Lehre ziemt, dass die alten Männer nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, im Ausharren. An alle Älteren, das sind jetzt zentrale Punkte für dich, wenn du da jetzt dazugehörst oder irgendwann dann halt auch mal wirst. Ja, wir werden alle ja jeden Tag ein bisschen älter und kommen immer näher auch zu den Dingen. Nüchtern, ja, heißt erstmal generell am Verstand nüchtern zu sein. Ja, jetzt nicht nur vom Alkohol nüchtern, schließt es schon auch mit ein, aber auch allgemein am Verstand nüchtern zu sein. Nicht alles permanent irgendwelche Bauchentscheidungen, je nachdem wie gerade meine Gefühlslage ist. Nüchtern sein. Und ehrbar. Man soll ältere Personen sowieso ehren, sagt uns Gott. Aber hier dreht der Titusbrief das jetzt rum und sagt nicht zu den Jüngeren, hey, ihr sollt die Alten ehren. Sondern er sagt den Alten, ihr sollt es auch wert sein, dass ihr geehrt werdet. Das soll ein Ziel für euch sein. Ihr sollt nicht nur geehrt werden, weil halt zum Beispiel in 3. Mose 19, Vers 32 steht, vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen und ihn ehren. Ja, das ist schon was, was generell Gottes Willen ist. Oder auch für Ältere. Aber ältere Menschen sollen auch ein gutes Vorbild für die nächste Generation sein und es wert sein, dass sie geehrt werden. Das nächste, besonnen. Das ist wieder so ein Schlagwort im Titusbrief, das uns ja schon öfters begegnet ist und jetzt besonders in Kapitel 2 vorkommt, besonnen. Das überschneidet sich sehr mit diesem Wort nüchtern. Ja, es meint so nachdenkend, überlegt handeln, durchdacht sein. Nicht einfach nur irgendwie aus dem Bauch heraus entscheiden, sondern wirklich durchdacht sein. Besonnen. Aber dann auch gesund, wieder so ein Stichwort, das häufig vorkommt. Ja, es soll entgegen der unbiblischen Krankenlehre von vielen sein, sondern es soll alles aus einer gesunden Lehre herauskommen. Und zwar sind es ja drei Dinge, die hier gesund sein sollen. Gesund im Glauben, gesund in der Liebe und gesund im Ausharren. Ja, gesund im Glauben, dass es ein echter Glaube ist, der aus der rechten Lehre kommt, ja, eben aus dem Wort Gottes. Dass man nicht einfach nur, wir sind jetzt aktuell speziell auch bei den Älteren, dass man als ältere Person nicht einfach nur irgendwie ein Traditionalist ist, der halt in früheren Zeit lebt und sagt, es muss alles so sein wie früher. Denn er sagt, das soll aus der rechten Lehre kommen. Das soll gesund im Glauben sein. Dass man quasi nicht nur sagt, ja, das muss alles so wie früher sein, nein, sondern dass man ein Vorbild im Glauben ist. Und zwar, wie es eben heute die Zeit ist. Und wenn, auch wenn Dinge früher besser waren, dann soll man das von der Schrift her belegen und nicht einfach nur sagen, ja, okay, das war halt früher so. Wenn es früher besser war, was ja gut sein kann, dann aber aus der Schrift belegen, weil es gesund im Glauben sein soll. Und der Glaube kommt ja aus diesem zuverlässigen Wort Gottes. Deswegen gerne sagen, hey, wir haben das früher anders gemacht, und zwar aus dem und dem Grund, und dann aus der Schrift heraus auch zeigen, um da auch den Jüngeren zu helfen. Also nicht argumentieren, ja, das war halt schon immer so, sondern aus dem Wort ein Vorbild sein in deinem Glauben und deinem Gottvertrauen auch für Jüngere. Aber auch gesund in der Liebe sein und nicht im Alter verbittern, wo man da vielleicht eher dazu neigt, sondern dass dann wirklich auch bis ins Alter, bis ins hohe Alter so ist, wie es in 1. Korinther 13 eben über die Liebe auch heißt, in den Versen 4 bis 7, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles. Sie erduldet alles. Wenn wir so leben würden, denke, dann wären auch weniger Generationenkonflikte eben zwischen alt und jung. Dass man darin ein Vorbild ist. Warum? Weil die Gnade Gottes erschienen ist. Soll man auch so leben. Und wenn man weiß, ich bin nicht besser wie die Jüngeren. Wenn ich wirklich schon Christusgemäß erlebt, dann ist es nur die Gnade Gottes, die in mir wirkt. Weil die Gnade Gottes erschienen ist. Und deswegen gesund in der Liebe sein. Aber auch noch im Ausharren. Ja, man soll standhaft am Herrn bleiben, wirklich bis zum letzten Atemzug. Wörtlich heißt es, dass man darunter bleibt. Ja, dass man gesund im darunter bleiben ist. In allen Situationen, in die Gott mich stellt, dass ich da drunter bleibe und ihn auch durch Ausharren ehre. Dass ich dann nicht sage, das kann nicht sein bei mir und mich nicht drunter stelle, sondern dass ich drin bleibe im Ausharren, Gott ehre und da nicht leidenscheu bin. Deswegen, lieber alter oder älterer Bruder, das sind Punkte, die besonders dich ja, treffen sollen, wo man im Alter vielleicht mehr dazu neigt oder vielleicht auch mal neigen wird. Bist du da den jüngeren Glaubensgeschwistern ein Vorbild und verdienst du da auch geehrt zu werden? Das ist was, was sich ziemt. Gehen wir zu den jungen Männern. Da heißt es ja ab Vers 6, ebenso ermahne die jungen Männer. Also die Aufzählung davor, die gilt auch den jungen Männern. Ja, das ebenso bezieht sich auf das Vorige und zeigt, okay, das ist nicht nur immer nur für die eine Altersgruppe, sondern das ist immer für alle. Zusammengefasst ist es da jetzt aber vielleicht ein anderer Fokus. Zusammengefasst ist für sie besonnen das Schlagwort. Ja? Ebenso ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Das ist das, was man in jungen Jahren vielleicht eher braucht, dass man erstmal das Hirn einschält und nachdenkt, besonnen wird. Ja? Nicht meinen, okay, ich kann sowieso alles, vor allem sowieso besser wie die Alten, ja. Ich weiß ja, wie es in der heutigen Welt läuft. Nee, Gott ist nicht einer, der sich irgendwie mit der Entschuldigung, ja, Pubertät oder sowas zufrieden gibt. Nee, auch in dem Alter kann man besonnen sein. Nichts, was aus eigener Kraft geht. Ja, weil von uns Menschen aus, das sind wir so. Und zwar nicht nur in jungen Jahren, sondern meistens wächst es sogar mit dem Alter, dass man noch mehr meint, dass man alles kann. Nicht aus eigener Kraft. Aber mit Gottes Hilfe besonnen sein, auch in jungen Jahren. Wie? Hier geht es vor allem um das Reden. Ja, ermahne die jungen Männer, besonnen zu sein. Und jetzt sagt er dem Titus, wie kann das sein? Indem du in allem dich selbst als ein Vorbild guter Werke darstellst und in der Lehre beweise des und jenes. Es geht hier ums Lehren, ja, ums Reden, aber auch indem Titus sich als ein gutes Vorbild darstellt. Ja, junge Leute brauchen hier also Lehre, sag mal, gute Predigt, aber auch gute Vorbilder, die guten Werke auch vorleben. Ja, wie es zum Beispiel in 1. Petrus 5 heißt für Älteste, dass sie ein Vorbild für die ganze Herde sein sollen, sollen es auch generell, sollen es alle für Jüngere in den Gemeinden ein gutes Vorbild sein. Junge Leute brauchen die Alten, die sich mit ihnen abgeben, sie ihnen auch praktisch zeigen, was sie so auch von der gesunden Lehre predigen. Das auch, ja, dann zeigen. Und dafür muss man jetzt nicht erst 70 sein, ich sage mal in dem Sinne alt, da reicht es auch einfach nur schon, wenn man älter ist. Ja, und manchmal ist man auch schon mit 25 älter. Ja, als andere und kann das genauso. Titus war auch nicht 70, gell? Er war aber einfach nur älter wie diese jungen Männer hier und sollte es ihnen deswegen ein gutes Vorbild sein. Es widerspricht zwar vielleicht so völlig unserer Jugendkultur, ja, die wir so in unserer westlichen Welt haben, ja, wo quasi eigentlich so die jungen Jahre das Eigentliche ist und man alles irgendwie darauf ausrichten soll und das eigentlich ja, dann alles prägen soll und wo sich eigentlich alle irgendwie daran anpassen sollen. Aber auch wenn es dem widerspricht, ist egal. Es ist biblisch und es würde sicherlich auch vielen Problemen in unserer Gesellschaft abhelfen, wenn wir mehr wieder auch da drauf gehen, dass Ältere ein gutes Vorbild sind und Jüngere das aber auch annehmen, dieses gute Vorbild und sich da davon, ja, auch leiten lassen. Nicht, weil Ältere alles besser wissen, aber wahrscheinlich vieles. Wenn sie doch schon ein paar Jahre mehr auch das erlebt haben. Warum dieser Lebenswandel? Was wird jetzt hier von den Männern gesagt? Jetzt haben wir von den Älteren, von den Jüngeren. Warum? Immer wieder was jetzt hier auch gesagt wird. Damit der von der Gegenpartei beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über uns zu sagen hat. Das ist das Fazit bei allen drei Gruppen. Ja, wir werden es noch bei den Frauen sehen, wir werden es später auch noch bei den Sklaven, bei den Arbeitern sehen. Man soll nichts Schlechtes über uns sagen können. Und aus dem Grund braucht es Unverdorbenheit in der Lehre, ja, dass man wirklich festhält am Wort. Es braucht würdigen Ernst, heißt es hier. Ja, dass man Ehrfurcht vor dem Wort auch vorlebt. Und es braucht eine gesunde, unanfechtbare Rede. Also wirklich gut begründete Aussagen aus der Schrift auch, die dann Irrlehrer nicht angreifen können, sondern dass man im Gegenteil sie damit auch widerlegen kann. So lässt sich dann nichts Schlechtes über uns sagen und ist man ein Vorbild in dieser Welt und ehrt damit auch Gott. 1. Petrus 3, Vers 16, ja, fasst es eigentlich ganz gut zusammen, wo es heißt: Habt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren guten Wandel in Christus verleumden, darin zu Schanden werden, worin euch Übles nachgeredet wird. Wenn was Schlechtes über euch gesagt wird, dann soll sich einer herausstellen, dass es gar nicht wahr ist. Und dass man so ein gutes Gewissen dann auch hat. Das war's von den Männern. Jetzt könnt ihr gespannt zuhören, was über die Frauen gesagt wird. Was ist, zumindest laut diesem Abschnitt, gottgefällige Weiblichkeit? Was gefällt hier Gott? Das sind die Verse 3 bis 5 und die beginnen mit ebenso. Ah, wer hätte es erwartet? Also die Frauen, die sollten auch auf das hören, was jetzt davor von den Männern gesagt wird, weil es betrifft sie ja ganz genauso. Auch wenn vielleicht nochmal andere Dinge noch wichtiger sind. Ebenso, ebenso soll man quasi die alten Frauen lehren in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen. Ja, das, was spezifischer bisher jetzt für die Männer war, kommt jetzt nur spezifischer für sie, gilt aber trotzdem genauso. Ich lese uns nochmal das Ganze. Ebenso die alten Frauen in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen, nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, damit sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig zu sein, den eigenen Männern sich unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also in ihrer Haltung dem Heiligen angemessen sollen ältere Frauen sein. Ja, dieses dem Heiligen angemessen hat dieses Wort, das hat mit dem Heiligtum zu tun. Ja, ist dieses Wort wirklich eng verwandt, weil auch Frauen sind genauso Priester des heiligen Gottes und sollen sich entsprechend auch so verhalten, als Priester Gottes. Sie sind genauso abgesondert von dieser Welt und das muss man sehen, dass wir von dieser Welt abgesondert sind, als Priester Gottes. Das ist die Botschaft des Titusbriefes letztlich. Du bist von dieser Welt abgesondert und das soll man sehen. Sie sollen in ihrer Haltung wirklich dem Heiligen angemessen sein. Das soll sich ziemen für den heiligen Gott. Heißt zum Beispiel, dass man nicht verleumderisch sein soll. Ja, dass man nicht Unwahres über jemanden verbreitet, um seinem Ansehen zu schaden. Wörtlich steht hier Diabolus. Ja, und vielleicht kennt ihr diesen Namen für den Teufel, Diabolos. Ja, letztlich nur der griechische Name, aber manchmal kennt man es ja auch so im Deutschen. Ein Name Satans. Aber das zeigt doch, wie sehr Klatsch und Tratsch doch teuflisch ist, oder? Man soll nicht verleumderisch sein. Kein Klatsch und Tratsch verbraten, ich sage mal zumindest einen negativen, jetzt nicht irgendwelche Neuigkeiten austauschen, aber negativer Klatsch und Tratsch, wo andere auch verleumdet werden. Das ist teuflisch und bringt vieles durcheinander. Und es ist nicht nur, aber vielleicht doch auch besonders für Frauen, die darauf achten müssen. Aber wie gesagt, gell, nicht nur, sondern ebenso. Aber besonders, ja, ist es hier jetzt auch angesprochen, nicht verleumderisch sein. Aber auch nicht Sklavinnen von vielem Wein. Ja, war aber nicht nur bei Männern ein Problem, wo es heißt, ihr sollt nüchtern sein. Ja, zwar auch im Verstand, aber genauso auch von Wein. Hier steht jetzt nicht gar kein Wein, aber definitiv, man soll kein Sklave davon sein. Es gibt nur einen, von dem man Sklave sein soll, und das ist von Gott. Haben wir in Kapitel 1, Vers 1 gesehen, und von nichts anderem. Deswegen prüfe auch hier, ist es ein Genuss für dich? Ja, und das muss jetzt nicht nur Wein sein, das kann anderer Alkohol sein, das kann aber genauso auch irgendwelche sonstige, sagen wir mal, Genussmittel sein. Ja, ist jetzt nicht darauf beschränkt, aber eben das damals als das Gängige. Ist es nur Genuss? Oder wird es schon kritisch, wenn es ohne ist? Ja, einfach sich da mal dran prüfen. Das war jetzt quasi, okay, wie soll es nicht sein? Und jetzt kommt da noch was, okay, wie soll es denn sein? Sie sollen Lehrerinnen des Guten sein. Ältere Frauen sollen Lehrerinnen des Guten sein. Ja, Frauen sollen definitiv lehren. Frauen haben einen Lehrauftrag. Auch in der Gemeinde haben sie einen Lehrauftrag. Nicht die Gesamtgemeinde, aber, oder ja, dieser Auftrag ist eben mit speziell Männern vorbehalten, ja, die Gesamtgemeinde auch zu lehren. Aber hier heißt es schon mal ganz explizit, ältere Frauen sollen jüngere Frauen lehren. Und aus anderen Stellen sehen wir auch natürlich auch Kinder. Und ich würde mal sagen, das sind vielleicht so circa 2/3, die in der Gemeinde sind, eigentlich auch schon allerhand zu tun und genügend Verantwortung. Ob das jetzt hier mehr so ein Lehren, Predigen meint, wie vielleicht bei so einem klassischen Frauenfrühstück, ja, einer Predigt oder so, oder ob das auch mehr einfach nur so ein praktisches Anleiten meint, ja, ein Beibringen, in dem Sinne Lehren, steht hier jetzt gar nicht so explizit drin, aber man muss mir jetzt quasi bei Lehren nicht nur an eine Predigt wie hier denken, ja, sondern auch einfach, wenn man sagt, oh, sowas kann ich nicht hier irgendwie, ja, eine Dreiviertelstunde lang eine Predigt jetzt für Frauen zu machen oder wie auch immer. Nee, muss auch nicht sein. Lehren ist auch ganz anders. Genauso auch praktisch anleiten. Und das ist der Auftrag der älteren Frauen. Und auch da, wie bei den Männern, manchmal ist man auch schon mit 25 eine ältere Frau, im Gegensatz zu noch jüngeren. Ja, also nicht meinen, okay, das können mal die Omas machen. Jetzt kommen 7 wichtige Dinge zum Schluss noch, wo es sicherlich noch mehr gibt, aber so 7 als, sagen wir mal, die Vollzahl, sind 7 Dinge rausgepickt. Wie kann man eine Lehrerin des Guten sein? Oder in was soll man zum Beispiel eine Lehrerin des Guten sein? Was soll man jüngeren Frauen auch beibringen? Und da geht es mal ganz konkret mit dem ersten los, ihre Männer zu lieben. Ja, das schwerste Mal ganz am Anfang. Ist wohl gar nicht so einfach. Ich weiß es nicht. Müsst ihr selber wissen. Aber sicherlich ist es nicht einfach, sonst würde es hier nicht an erster Stelle stehen. Das Schöne ist, es steht hier, man kann es also scheinbar lernen. Ja? Und es fällt nicht einfach nur so vom Himmel, sondern man kann das scheinbar wirklich lernen. Ja, man kann da, ich sag mal, gelehrt werden. Das, zumindest hilft es dann. Ja, das letzte wiederum von den 7 geht dann genauso wieder um die Männer. Ja, also ihr seht, es ist wohl sehr wichtig, dass man da jüngeren Frauen viel beibringt. An anderen Stellen steht auch, dass man Männern da viel beibringen muss. Aber das ist eben was, ja, was gerade ältere Frauen definitiv einen Fokus drauf legen dürfen, dass jüngere Frauen, ja, wie sie da auch Ehefrauen sein können. Und das Zweite, ja, spielt dann da genauso mit, die Kinder zu lieben. Ja, und zwar jetzt nicht nur vielleicht dieses 10 Wochen alte süße Baby, das gerade noch schläft, wo es vielleicht gar nicht ganz so schwer ist, sondern uns wirklich zu lieben. Und deswegen, auch wenn es schwer ist, wirklich in der Furcht Gottes aufzuerziehen. Ja? Und auch wenn es dann vielleicht nicht immer nur so, dass man dann der beste Kumpel vom Kind ist. Weil das ist auch keine Liebe. Dass man wirklich die Kinder liebt. Ja, auch das ist was, das kommt auch nicht alleine. Auch da braucht man Hilfe. Genauso aber dann hier das dritte, besonnen. Ja, auch für Frauen gilt, sie sollen überlegt handeln, nicht nur aus dem Bauch oder aus den Hormonen oder wie auch immer. Besonnen. Keusch. Ja, heißt, dass man rein ist, züchtig, von einer schamhaften Zurückhaltung, könnte man auch dieses Wort übersetzen. Eine schamhafte Zurückhaltung zu haben. 1. Petrus 3, Vers 4 redet hier bei Frauen von einem sanften und stillen Geist, der vor Gott sehr köstlich ist. Ja, ist jetzt nicht so ganz genau, wie das bei jedem sein muss, aber es deutet schon so ein bisschen auf eine zurückhaltende Art hin. Ja, ist jetzt nicht entgegen eines Temperaments gedacht, aber es deutet schon eher auf so eine zurückhaltende Art hin. Ist jetzt nicht so ganz genau beschrieben, deswegen darf man jetzt auch nicht quasi dann zu viel davon ableiten, aber so die Tendenz ist schon da. Frauen müssen jetzt nicht die sein, die alles aufmischen und immer vorne dabei sind und quasi den großen Macker raushängen. Keusch sein. Das fünfte, mit häuslicher Arbeit beschäftigt. Wird ja heute in der Öffentlichkeit oft sehr negativ gesehen, ist aber biblisch, also steht zumindest hier. Aber was meint häusliche Arbeit? Ja, häusliche Arbeit ist jetzt nicht nur irgendwie der Herd im Haus, ja, sondern erstmal das Haus ist die Familie. Ja? Im biblischen Sinn, das Haus, das hat immer mit der Familie auch zu tun, sich darum zu kümmern, heißt natürlich auch, schließt natürlich auch den Haushalt mit ein, kann aber genauso auch, beim Haus hängt da oft ein Erwerb mit dran, ja? Schließt es jetzt hier nicht unbedingt aus. Und es kommt natürlich auch immer drauf an, weil nicht jeder ist irgendwie verheiratet und hat so mit einem Mann oder auch Kinder, die man lieben soll, oder nicht jedes Paar bekommt Kinder. Von dem her, es kommt natürlich immer auf die Situation an, aber hier ist erstmal so was Generelles beschrieben, wie es erstmal Gottes genereller Wille ist. Ja, manchmal kann es natürlich auch sein, okay, die Frau, die hätte einen viel besseren Verdienst wie der Mann, und deswegen tauschen das manchmal welche. Ja, kann in einer gewissen Situation auch mal möglich sein. Ja, aber das Generelle ist es trotzdem erstmal, dass die Frau mit häuslicher Arbeit beschäftigt ist. Wie gesagt, schließt einen Job jetzt nicht aus, war damals eben, der Job war halt ums Haus herum. Deswegen, es kommt immer drauf an, aber so die Tendenz ist da, wirklich auch bei den Kindern zu sein, die eine sehr große Verantwortung sind, ja, wie es hier jetzt auch steht, ja, die besonders auch die Kinder zu lieben. Und wenn man die auch mal den ganzen Tag um sich herum hat, weiß man vielleicht auch, okay, warum steht hier, dass man sie lieben soll? Das ist eine sehr große Verantwortung. Und da eine Vernachlässigung, das sieht man auch einfach in unserer Gesellschaft. Und deswegen ist es ein großer Segen, wenn man das auch anders machen kann. Und dann nicht nur guckt, okay, wie können wir möglichst die Kinder so viel wie möglich weghaben und beide Karriere machen. Diese Vernachlässigung, die sieht man in unserer Gesellschaft. Das muss man natürlich auf seine Situation anpassen, aber hier ist Gottes Grundsatz. In dem Zusammenhang will ich uns aus Sprüche 31 eine kleine Auswahl vorlesen. Das Interessante ist ja, dass das Worte einer Mutter sind, die sie ihrem Sohn gesagt hat. Ja, das sind jetzt gar keine Worte hier von Salomo oder so, sondern das sind Worte, die eine Mutter zu ihrem Sohn gesagt hat, wie er sich quasi, vielleicht auch mal eine Frau raussuchen soll, wie auch immer. Und zwar schreibt oder sagt sie, eine tüchtige Frau, wer findet sie? Weit über Korallen geht ihr Wert. Ihr vertraut das Herz ihres Mannes und an Ausbeute wird es ihm nicht fehlen. Sie erweist ihm Gutes und nichts Böses alle Tage ihres Lebens. Sie kümmert sich um Wolle und Flachs und arbeitet dann mit Lust ihre Hände. Sie gleicht Handelsschiffen, von weit her holt sie ihr Brot herbei. Ja, also auch da war durchaus auch unterwegs. Und dann heißt es später, ab Vers 25, Kraft und Hoheit sind ihr Gewand und unbekümmert lacht sie dem nächsten Tag zu. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Weisung ist ihr auf ihrer Zunge. Sie überwacht die Vorgänge in ihrem Haus und das Brot der Faulheit isst sie nicht. Und jetzt, das finde ich so herrlich, es treten ihre Söhne auf und preisen sie glücklich. Ihr Mann tritt auf und rühmt sie. Und er sagt, viele Töchter haben sich als tüchtig erwiesen, du aber übertriffst sie alle. Das war sicherlich keine einfältige Frau, die jetzt nicht irgendwie mehr drauf gehabt hätte oder irgendwie nur faul war oder wie auch immer. Es war eine gottesfürchtige Frau, die aber nicht für das Wohl ihrer Familie das aufgegeben hätte, dass sie selber sich irgendwie in den Mittelpunkt stellen kann und dass sie irgendwie Karriere machen kann oder wie auch immer. Sondern sie war die Hilfe als Frau, die Gott für ihren Mann gemacht hat, wie es im Schöpfungsbericht heißt. Das sechste aus dieser Auflistung, wie man was konkret auch eine Lehrerin des Guten weitergeben kann, ist gütig zu sein. Ja, zu dem Mann, zu den Kindern, natürlich auch zu allen anderen, gütig sein. Und zuletzt, sich den eigenen Männern sich unterzuordnen. Ja, wir Menschen von uns aus sind nicht unbedingt unterordnend, egal ob wir jetzt Mann oder Frau sind. Aber auch das kann man lernen, heißt hier. Wobei ältere Frauen eben auch Jüngere anleiten sollen. Denn aus dieser und auch aus anderen Bibelstellen wird klar, dass der Mann der Leiter in der Ehe und Familie sein soll. Dem sich die anderen auch unterordnen. Und deswegen, liebe ältere Schwester, nimmst du diesen Auftrag von Gott wahr, den er dir hier gegeben hat? Und liebe jüngere Schwester, lässt du es dir dann auch sagen und wendest es auch an, um es dann auch später mal weitergeben zu können an noch Jüngere? Und hier wieder der Grundsatz, der jetzt gleich folgt, gell? Damit das Wort Gottes nicht verlästert werde. Also hier steht wörtlich Blasphemio, ja, also Blasphemie. Und Blasphemie heißt ja Gotteslästerung. Anders zu leben, wie es hier steht, wäre Gotteslästerung. Ist quasi nicht anzunehmen. Oder diesen Auftrag auch nicht auszuführen, das wäre Gotteslästerung. Gott hat es uns so gesagt und es würde ihn sonst in dieser Welt verlästern. Ich will diesen ganzen Abschnitt oder auch diese Predigt zusammenfassen mit Psalm 26, Vers 3. Da heißt es in Psalm 26, Vers 3, denn deine Gnade war mir vor Augen, und in deiner Wahrheit wandelte ich. Denn deine Gnade war mir vor Augen und in deiner Wahrheit wandelte ich. Mit Gottes Gnade vor Augen soll man dann so in dieser Wahrheit auch leben. Weil Gott rettet dich nicht einfach nur vor seinem Zorn in der Hölle, sondern er will dich auch vor dir selbst retten. mit deinen sündigen Neigungen. Er will dich heiligen. Er will dich vor dir selbst retten und dich verändern, weil du einfach nicht gut bist. Und wenn er das Werk der Wiedergeburt an dir schon getan hat, dann ehr ihn auch durch einen Lebensstil, der ihm dann entspricht und der ihn dann auch nicht verlästert. Warum? Denn Gottes Gnade ist erschienen. Das ist unsere Motivation. Die sollen wir vor Augen halten und dann so leben. Nächstes Mal, in der nächsten Predigt dann von mir, mehr dazu, auch von dieser Gnade Gottes. Amen.